Heute, am 3. Februar, wurde in Dresden der Bericht Dresden im Februar 2011, eine Untersuchung von Demonstrationsrecht und sächsischer Praxis vorgestellt. Herausgeber ist das Komitee für Grundrechte und Demokratie in Zusammenarbeit mit der Untersuchungskommission 19. Februar. Den Bericht vorgestellt hatte Christine Pietschik. Sie ist Rechtsanwältin in Jena und im Republikanischen Anwältinnen- und Anwälteverein.
Gerade aus juristischer Perspektive muss ich diesen Bericht vorweg schicken, dass das natürlich nur der Anfang einer Aufarbeitung sein kann, weil es einfach noch viel mehr Zeit erfordern wird, juristisch das aufzuarbeiten, was hier, man muss es halt sagen, im letzten Jahr passiert bzw. bekannt geworden ist. Nichtsdestotrotz kann man aus juristischer Sicht feststellen, dass das Grundrechtsverständnis der sächsischen Gerichte, Staatsanwaltschaften, Verwaltungsbehörden doch arg bedenklich anmutet. Und da habe ich mich jetzt sehr vorsichtig ausgedrückt. Wir sahen uns hier im Februar und auch eigentlich schon davor einer Ordnungspolitik gegenüber, die ganz deutlich auch gestützt durch das Verwaltungsgericht Dresden das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit nicht jedem Bürger gleichermaßen zubilligt. Denn das rechte Spektrum wird von dem Verwaltungsgericht hier in Dresden doch relativ hofiert. Aus der juristischen Perspektive kann man sagen, dort wird das Versammlungsrecht oder das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit so interpretiert, wie es allumfänglich eigentlich interpretiert werden müsste. Denn ihnen wird die Freiheit eingeräumt, sich zu versammeln, wenn sie das friedlich tun, und zwar so, wie sie das möchten und eigentlich auch so, wo sie das wollen. Demgegenüber steht natürlich das Versammlungsrecht oder das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit der Menschen, die protestieren wollen oder einen anderen Zweck an diesem Tag verfolgen. Ganz exemplarisch ist da das faktische Verbot des Täterspurenspaziergangs für den 13.02.2011 zu nennen. Dieser wurde zwar durch die Stadt nicht rein juristisch verboten, aber der Versammlungszweck wurde derart veraltet, da er einfach von den Orten, wo er stattfinden sollte und für die es einen deutlichen Bezug in der Versammlung gab, wegverlegt wurde auf die Neustädter Seite der Elbe. Damit war es ein faktisches Verbot, das ist auch so gehalten worden von den Gerichten, und das mutet doch arg bedenklich an. Wie man das interpretieren möchte, das ist so ein Spaziergang, der natürlich an die Täter des Nationalsozialismus, die es auch in Dresden gab, was natürlich etwas unangenehmer ist am 13.02., sich damit auseinanderzusetzen, das mögen andere tun. Für den 19. Februar wähnte sich die Stadt in Absprache mit der Polizei und gedeckt durch die Gerichte in Sicherheit, indem man die sogenannten Lager großflächig trennte. Die Trennlinien wurden festgelegt als einmal die Bahnschienen, die vom Neustädter Bahnhof zum Hauptbahnhof führen, und die Elbe. Das heißt, faktisch wurde das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit in der Südvorstadt Dresdens außer Kraft gesetzt für Gegner der Nazis. Damit konnte man seinen Protest in Höhe und Sichtweite, was vom Bundesverfassungsgericht lang ist es her, als versammlungsfreiheitsimmanent dargestellt worden ist, nicht ausüben. Das wiederum führte dazu, dass es am 19. Februar aus unserer Sicht zu einer Lage in der Stadt kam, die vorhersehbar die Folgen haben musste, die es dann auch gab. Die Polizei, die angehalten worden ist, dieses Trennungsgebot durchzusetzen, war heillos überfordert und reagierte dann so, wie sie reagierte, nämlich mit ihren Zwangsmitteln, das heißt mit Einsatz von Pfefferspray, Schlagstöcken, Pepperballs und einfacher körperlicher Gewalt. Dazu kommen jedoch bei Minusgraden der unverhältnismäßige Einsatz von Wasserwerfern etc. Dies alles, um ein Grundrecht auf Versammlungsfreiheit zu unterbinden. Zugespitzt wird dies in der danach bekannt gewordenen Funkzellenabfrage, bei der nochmaliger Anfrage von Johannes Lichti nunmehr bekannt ist, dass über 1 Million Verkehrsdatensätze gesammelt worden sind. Das ist die größte Funkzellenabfrage in diesem kurzen Zeitraum der Bundesrepublik Deutschland. Und aus diesen über 1 Million Datensätzen wurden 54.000 Bestandsdaten abgefragt. Das heißt, die Dresdner Polizei verfügt über 54.000 Mal Namen, Geburtsdatum, Adresse. Nach Bekanntwerden dieser Funkzellenabfrage, die sich rechtswidrigerweise in einem Verfahren wegen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz fand, wurde der sächsische Datenschutzbeauftragte aktiv und rügte das Verhalten der sächsischen Ermittlungsbehörden scharf und machte sehr deutlich in seinem Bericht, dass er das Verhältnis der Dresdner Staatsanwaltschaft und Polizei zu dem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit, Recht auf informationelle Selbstbestimmung, Berufsausübungsfreiheit, Pressefreiheit als höchst bedenklich einschätze. Er ermahnte die Ermittlungsbehörden dazu, die betroffenen Personen zu informieren, und zwar umgehend. Dazu sind sie gesetzlich verpflichtet, von Amts wegen, also ohne Aufforderung, und die Daten zu löschen bzw. einzugrenzen. Die Dresdner Staatsanwaltschaft und die Dresdner Polizei reagieren derart darauf, dass in den letzten Tagen an Personen, die von ihrem Auskunftsrecht Gebrauch gemacht haben, also zur Staatsanwaltschaft gegangen sind und gesagt haben, ich möchte bitte diese Informationen, die ihr mir hättet eigentlich ohne Aufforderung geben müssen, einen Brief schicken, in dem steht, man möge doch bitte erstmal nachweisen oder glaubhaft machen, dass die Telefonnummer, für die man diese Anfrage gestellt hat, auch wirklich einem selbst gehört. Das ist so ein bisschen lustig, weil man eigentlich davon ausgehen muss, sie haben 54.000 Bestandsdaten abgefragt, die wissen, wem welche Telefonnummer gehört. Daher kann man das leider, wenn es nicht so traurig wäre, müsste man lachen, nur darauf zurückführen, dass sie es verzögern wollen, die Personen zu informieren, weil es dann klagbar wäre. Dann könnte man die Rechtswidrigkeit auch mal gerichtlich feststellen lassen. Hinzu kommt eine Repressionswelle auf den 19. Februar folgend, die in meiner Erinnerung, die einfach länger Aktiven können mich da vielleicht korrigieren, die ihresgleichen sucht in der Protestgeschichte der Bundesrepublik. Wir sahen uns am Anfang circa 200 Verfahren wegen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz gegenüber. Da geht es maßgeblich um eine Blockade auf der Fritz-Löffler-Straße, Ecke Reichenbach-Straße. Da hat die Staatsanwaltschaft zwar vermehrt angeboten, das gegen Zahlung einer Geldauflage einzustellen. Die Personen, die aber gesagt haben, nein, ich habe mein Recht auf Protest in höheren Sichtweite wahrgenommen und Sitzblockaden allen Gerichten und dem Bundesverfassungsgericht bekannt, offensichtlich hier in Sachsen nicht, unterfallen auch dem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit. Und deswegen sehe ich es nicht ein, diese Strafe zu zahlen. Deswegen werden diese Fälle jetzt vor Gericht gebracht. Da sieht man sich aus juristischer Sicht ein paar Merkwürdigkeiten gegenüber. Es gibt ein Urteil, in dem ein Dresdner Amtsrichter ausführt, dass diese Sitzblockade gar nicht unter das Versammlungsrecht fallen kann, weil sie ja gar nicht genehmigungsfähig gewesen wäre. Da, ja, genau. Hä? Die Verteidigung drückte das so aus, dass es in ihrer Revisionsbegründung, dass das grundsätzlich falsche Verständnis des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit sich durch dieses komplette Urteil zieht, da eine Versammlung niemals genehmigungsfähig sein muss, weil sie nur angemeldet werden muss. Und auch das ist ja schon eine Einschränkung des Grundrechts, aber halt auf ordnungsgemäßem Gesetz. Das Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, welches sagt, dass Verurteilungen gar nicht möglich sind, da es keine Rechtsgrundlage für diese gibt. Das sächsische Versammlungsgesetz ist nichtig, das Bundesversammlungsgesetz ist nicht anwendbar wegen verfassungsrechtlicher Bedenken hinsichtlich der Anwendbarkeit, ignoriert das Amtsgericht Dresden ebenfalls. In der mündlichen Urteilsbegründung sagte das Amtsgericht Dresden sogar auch noch, dass das Versammlungsgrundrecht entgegen dem, wie wir Juristen das gelernt und verstanden haben, eben kein Abwehrrecht gegen den Staat sei, sondern ein Schutzrecht, welches Minderheiten schütze. Zur Definition der Minderheit führte das Amtsgericht aus, dass das nun mal die sind, die gerade nicht an der Macht sind, was ich auch eine bedenkliche Definition finde, und das wären halt gerade die Nazis. Darüber hinausgehend gibt es mittlerweile 3 Anklagen wegen schweren Landfriedensbruchs. In diesem Verfahren gab es Hausdurchsuchungen in Berlin und Jena. Diese Hausdurchsuchungen waren dahingehend bedenklich, dass insbesondere in Jena diese Hausdurchsuchung in der Privatwohnung eines Pfarrers stattfand. Dessen Privatwohnung enthielt jedoch auch ein Pfarrdienstzimmer, was dem Seelsorgergeheimnis unterliegt. Es wurde von den durchsuchenden Beamten und den anwesenden Beamten der SOKU 19.2 ignoriert. Die Anklageschrift ist auch dahingehend zu kritisieren, dass dort in allen 3 Fällen keine eigene Tathandlung des schweren Landfriedensbruchs vorgeworfen wird, sondern das Schaffen einer Stimmung, in der Gewalttätigkeiten gegen Polizisten möglich gewesen wären, zum Beispiel beim Pfarrer Lothar König durch das Abspielen anheizender, aggressiver Musik. Seitdem gebe ich immer den Tipp, wenn man laut Rolling Stones im Auto hört, in Dresden die Scheibe zu schließen. Ganz oben auf diesen Strafverfahren stehen 229er Verfahren wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Dieser Straftatbestand ist rechtsgeschichtlich eingeführt worden als politischer Ermittlungsparagraf zur Strukturermittlung von politischer Opposition, nenne ich es jetzt mal. Dieser Paragraph ermöglicht weitreichende Ermittlungseingriffe, also es bewegt sich von Observation, Telekommunikationsüberwachung, Kontoüberwachung bis hin zu Hausdurchsuchungen etc. Im Rahmen dieser Verfahren wurde am Abend des 19.02. das Haus der Begegnung und der angrenzende Rote Baum gestürmt vom SEK und anderen Einheiten. Weiterhin kam es im April und Mai hier in Dresden und anderen Städten auch zur Hausdurchsuchung. Man darf nicht über laufende Gerichtsverfahren sprechen, derart, dass Aktenbestandteile veröffentlicht werden, sofern da noch nicht drüber verhandelt worden ist. Deswegen ja auch zweimal der deutliche Hinweis, das ist nicht das Ende der Fahnensteine. Glauben Sie mir, da kommt noch mehr.
Soweit erstmal Christine Pietschik. Und eine Anmerkung hatte Friedmann Brinkt, Koordinator von der Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus.
Da ist es mir wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass der Tag, der 13. Februar, immer umstritten war. Er wurde in den letzten Kriegsmonaten von der Goebbels-Propaganda missbraucht, mit falschen Zahlen belegt, zum Durchhalten sozusagen benutzt für die letzten Kriegsmonate. Er wurde später auch in der DDR vielfach missdeutet, während für die DDR-Friedensbewegung dieser Tag ein Tag des Betens für Frieden und Versöhnung war er für die DDR oder für das SED-Regime eben auch ein Tag, der an den angloamerikanischen Bombenterror erinnerte, ganz im Zuge des Kalten Krieges. Manche dieser Facetten von Erinnerungskultur trifft man heute bei Neonazis wieder. Da wird auch über den angloamerikanischen Bombenterror gesprochen oder gar über den Bombenholocaust. Da wird an die Goebbels-Propaganda angeknüpft. Dresden hat es den Neonazis recht leicht gemacht, anzudocken mit der Erinnerungskultur und darauf es hinzuweisen. Deswegen ist es eben nicht nur ein Tag, an dem zu Recht gegen Neonazis demonstriert wird, sondern es muss auch ein Tag sein, der daran erinnert, dass wir uns mit der Aufarbeitung der Geschichte des Nationalsozialismus, mit der Vorgeschichte dessen, was in Dresden stattfand vor der Bombardierung, auseinanderzusetzen haben weiterhin. Und wir haben da in Dresden einiges nachzuholen.
Weitere Anmerkungen hatte Elke Steven vom Komitee für Grundrechte und Demokratie.
Wir berufen uns ja vor allem immer wieder auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 1985, die Brokdorf-Entscheidung, die so bekannt geworden ist, in der zum ersten Mal eigentlich das Bundesverfassungsgericht auch so fundamental deutlich gemacht hat, welchen Stellenwert dieser Artikel 8 eigentlich in der Bundesrepublik damals in Deutschland eigentlich haben muss und für eine Demokratie hat. Das heißt auch, fundamental ist, die Bürger entscheiden selber, wo und wann sie demonstrieren wollen und dass die Aufgabe des Staates ist das und die Aufgabe der Polizei ist das möglich zu machen. Sie darf also auch den Zugang zu einer Demonstration nicht behindern. Die Menschen müssen die Möglichkeit haben, an Versammlungen teilzunehmen, ohne befürchten zu müssen, dadurch vom Staat überwacht zu werden, weil es dann vielleicht Nachteile irgendwann geben kann, mögliche berufliche Nachteile, und dass Menschen davon abbringen könnte, dieses fundamentale Grundrecht wahrzunehmen. Auch wenn das Versammlungsgesetz Anmeldungen vorsieht, sowieso keine Genehmigungen, sind auch unangemeldete Demonstrationen stehen unter diesem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit. Eines der zentralen Fragen beim Brokdorf-Beschluss war eben auch, dass es muss keinen Leiter geben und bei solchen Großdemonstrationen kann es gar keinen Leiter geben, der für alles, was in diesem Kontext dann passiert, verantwortlich ist.
Soweit zur Vorstellung des Berichts Dresden im Februar 2011, eine Untersuchung von Demonstrationsrecht und sächsischer Praxis. Dieser wurde also heute, am 3. Februar, in Dresden im DGB-Haus vorgestellt. Gestern wurde dieser Bericht bereits in Berlin vorgestellt.